Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe Besuch. Gerhard Schreihans wird mit mir heute über KPIs in der internen Revision diskutieren. Hallo Gerhard.
Hallo Silvia, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich freue mich schon.
Ja, gerne. Es ist ja auch ein super Thema, aber lass uns doch erstmal einsteigen. Wer bist du? Was machst du? Was willst du von dir erzählen?
Hallo, also Gerhard Schreihans. Ich bin jetzt seit diesem Monat selbstständig. Wir bauen gerade einen Full-Service GRC-Provider. Das bedeutet, wir haben einerseits einen Technologiebereich, der entwickelt gerade ein Audit-Management-Tool, das wir im dritten Quartal auf den Markt bringen. Das heißt, mit dieser Software-as-a-Service-Lösung servicieren wir dann mal mit Fokus Internal Audit und ist natürlich alles von den digital souveränen, technologiesouveränen. Wir versuchen hier eine effektive Prozessunterstützung zu leisten. Und zusätzlich dazu bieten wir eben auch Consulting-Services an. Das heißt, wenn man dann zusätzlich zu unserem Tool Leistungen benötigt, wie methodische Unterstützung, Audit-Unterstützung, Prüfungsunterstützung oder auch Prüfungscoaching, einfach mal nur jemanden mit einem längeren Audit-Background oder starken IT- und Cybersecurity-Fokus, dann sind wir dafür gerne bereit. Mein Werdegang, weil du ihn angesprochen hast, ich war jetzt die letzten 15 Jahre im Finanzbereich, in der Innenrevision zuletzt bei der Unica Insurance Group. Das ist ein größeres europäisches Versicherungsunternehmen, in 15 Ländern tätig. Und dort war ich IT-Revisionsleiter. Und zuvor war ich IT-Revisionsleiter in der UniCredit Bank Austria. Das ist quasi die Schwester der Hypo-Vereinsbank in Österreich. Und habe dort quasi die IT-Audit-Domäne leiten dürfen.
Okay, und wie kam es jetzt zur Selbstständigkeit?
Es kam dazu, dass einfach wir schon länger, mein zukünftiger Geschäftspartner und ich, dass wir diese Idee gestrickt haben, ein Audit-Management-Tool zu basteln, weil das, was am Markt ist, oftmals irgendwie uns als zu starke Belastung für die Prüferinnen und Prüfer gesehen wird oder sich oftmals so anfühlt. Und deswegen wollten wir eine schlanke, schnelle, moderne Lösung anbieten, die jetzt am dritten Quartal am Markt kommt. Und deswegen, das ist so Zug um Zug gewachsen. Und jetzt ist irgendwann, hat man dann sagen müssen, gut, jetzt müssen wir damit was machen, weil es einfach zu gut ist, das jetzt irgendwie in der Schublade verstauben zu lassen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, damit loszulegen.
Also das heißt, ihr seid jetzt die Konkurrenz zu all dem, was es so gibt, QSR, Audimax, Redis und so weiter?
Richtig, richtig. Wir sind ein bisschen umfänglicher, weil wir sehen uns eben nicht als reiner IT-Service-Provider, sondern wir sehen uns wirklich als Full-Service-Provider für Innenrevisionen. Das heißt, dass wir auch viel methodisch weiterentwickeln und nicht nur immer auf Customer Requirements warten, sondern quasi mit unserer Lösung kriegt man methodische Unterstützung, methodischen Input, auch Hilfe bei Prüfungsplanung, Risk Models und dergleichen. Also wir sehen uns da ein bisschen umfänglicher, aber natürlich für alle, für die jetzt der von dir genannten Lösungen, die das jetzt quasi schon im Einsatz haben, sind wir natürlich ein mehr als konkurrenzfähiger Ersatz, würde ich jetzt sagen.
Okay, das hört sich schon mal interessant an. Ich bin sehr gespannt, womit ihr dann da rauskommen werdet. Wer ist dein Geschäftspartner? Kannst du es schon verraten?
Wir versuchen das Ganze in der Startup-Szene, würde man so sagen, man zu bootstrappen. Es ist ein Studienkollege von mir, der jetzt lange in der Softwareindustrie tätig war und dort quasi mehrere Teams geleitet hat. Deswegen sind wir quasi vom Know-how, also ich sage immer, wir sind ein junges Unternehmen, aber von zwei alten Hasen, also mit eher langer Erfahrung im Software-Development, ich lange Erfahrung im Audit. Deswegen ist da das Know-how grundsätzlich da, auch wenn wir jetzt natürlich relativ neu und jung sind.
Wunderbar.
Wenn man das Unternehmen ansieht.
Super, dann drücke ich euch erstmal ganz fest die Daumen.
Dankeschön.
So, wir wollen uns heute unterhalten über KPIs in der internen Revision. Und da bin ich über einen LinkedIn-Beitrag von dir gestolpert, wo ich gedacht habe, das ist echt ein interessantes Thema, weil ich mich daran auch immer so reibe. Weil wenn man jetzt diese Standard Quality Assessments nimmt, die es so vom IIA gibt, also was dann auch als Qualität genannt wird. Ja, weiß ich nicht, ob man damit dann wirklich tatsächlich die richtig gute Qualität dann findet Und ich erlebe es halt für mich immer so in, ja, wenn ich geprüft werde vom Wirtschaftsprüfer jedes Jahr, da ist es ja so in der Bank und da wird man beurteilt und da kommen meistens irgendwelche Leute, die einfach sagen, was haben sie geplant und haben sie auch all ihre Prüfungen geschafft. Wo ich mir wieder sage, ja gut, aber ich könnte jetzt eigentlich, damit es fertig wird, auch eine Abkürzung nehmen, dann wäre es fertig. Ich möchte aber noch die Zeit investieren. Also von daher hat mich dieser Beitrag total angesprochen und deswegen übergebe ich jetzt mal an dich und du kannst mir mal deine Themen dazu benennen.
Genau. Also wir haben, üblicherweise kenne ich quasi den Haupt-KPI, den man immer heranzieht, ist quasi beim Jahresprüfplan die Prüfplanerfüllung. Also das heißt, was hat man in dem Jahr geplant, was hat man umgesetzt? Und meiner Erfahrung nach ist dieser Prüfplan schon quasi im ersten Quartal aus dem Fenster, weil man dann die ersten Änderungen hat, möglicherweise irgendeine Sonderprüfung, irgendein neues Thema, was man noch vergessen hat oder was jetzt gerade vom Vorstand oder Aufsichtsrat reinkommt. Ehrlicherweise, man wird daran gemessen und dann steigt man halt am Ende des Jahres, wenn man sich den Jahresprüfplan anschaut, bei irgendwie so 80-85% Prüfplanerfüllung aus. Und das kommt meiner Meinung nach halt sehr selten, reflektiert das jetzt, ob die Performance jetzt gut war. Also es reflektiert halt einfach dass man möglicherweise ungenau geplant hat, aber auch das ist ja nicht so wesentlich, ob wir die besten Planer sind. Es ist doch viel wesentlicher, dass wir die besten Prüferinnen und Prüfer sind und am ehesten alle Risiken des Unternehmens abdecken. Und deswegen war mein Ansatz einfach, dass wir die KPIs, dass wir uns nicht so auf einen zentralen KPI fokussieren sollten, sondern in verschiedenen Kategorien denken bei unserer KPI-Definition. Und da habe ich quasi dieses Modell strategisch, operativ und taktisch angewandt, das aus dem militärischen Bereich kommt, aber quasi verschiedene Planungsperioden betrachtet. Und strategische KPIs bedeuten halt eine Beobachtungsperiode über 5 Jahre oder 3 bis 5 Jahre, operativ dann innerhalb eines Jahres und taktisch dann halt eher so im Monatsbereich. Und dann müsste man sich überlegen, dass man quasi für diese einzelnen Kategorie geeignete KPIs definiert. Und beispielsweise ein strategischer KPI wäre meiner Ansicht nach, dass man sagt, okay, wie gut deckt man seine Prüflandkarte ab? Schafft man die Einhaltung der Prüfzyklen entsprechend des Risikomodells? Operative KPIs wären dann eben zum Beispiel die Prüfplanerfüllung. Ich glaube, da bräuchte es nur ein bisschen mehr Inputs, was, wenn es darum geht, so wie viele Sonderuntersuchungen kamen rein, wie viele unterjährige Prüfungen wurden aufgenommen, aus welchem Grund wurden welche Prüfungen verschoben, weil es ist ja nicht immer so, dass das immer nur durch uns gesteuert ist. Oftmals kommt man dann mit einer Prüfungsankündigung in einen Bereich an und die sagen, ja gut, ihr könnt jetzt schon kommen, aber wir lösen irgendeine Applikation in den nächsten 2 Monaten ab. Also auch das sind ja dann Gründe, warum man sagt, gut, da braucht es jetzt eine Nachbesserung des Prüfplans. Und bei taktischen KPIs wäre ich dann so im Bereich von, was ist so die Durchschnittszeit pro Prüfphase? Also wie lange braucht man in der Preparation, in der Fieldwork, in der Finalization? Was sind so die Durchschnittstage, die man im Review verbringt, wenn man das jetzt quasi an Chief Audit Executives oder Supervisor der Prüfung dann weiterleitet, wie viele Tage verliert man da und was wäre so beispielsweise die durchschnittliche Auditee-Response-Time, dass man sagt, okay, wie lange wartet man jetzt durchschnittlich auf Dokumentenanforderungen und dergleichen. Mhm. Also man hätte hier die Möglichkeit, mit diesem Modell strategisch, operativ und taktisch halt quasi auf der großen Ebene strategisch zu sehen, ob wir als Revision alle Risiken identifizieren, also vor allem unsere Effektivität und auf der bis hin zur taktischen Ebene, wo es eher dann um Performance und Effizienz geht. Und da, glaube ich, würde man ein größeres holistisches Bild abdecken, vor allem mal bei der Quantität, oder man würde erkennen, wo im Prozess es möglicherweise Bottlenecks gibt. Den wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, ist natürlich die Qualität der Prüfungen. Das ist natürlich dann ein weiteres Thema üblicherweise, wo man überhaupt schwer messbar ist oder wo ich noch selbst im Konflikt stehe, ob hier quantitative KPIs zum richtigen Ziel führen.
Ich hänge jetzt ein bisschen noch an diesem Thema strategisch, operativ, taktisch. Ich bin ja auch bei einer Bank, also Finanzdienstleister, und ich nehme an, dass das, also wir waren sogar beide mal bei der UniCredit, also ich noch, als sie HVB hieß und du dann hinterher bei der UniCredit. Deswegen weiß ich es nicht ganz so genau, aber üblicherweise ist es ja so, dass wir in einer Bank oder beim Finanzdienstleister, ich nehme an, bei einer Versicherung ist es ähnlich, unser Prüfungsuniversum innerhalb von 5 Jahren abdecken sollen. Hm? Da wird aber auch immer nur geguckt, wurde jedes Thema irgendwann einmal geprüft. Also von daher hätte man das Strategische schon drin und auch, dass man gewisse Prüfungen über diese Risikoorientierung in einem jährlichen, zweijährigen oder einem dreijährigen Turnus hat. Was man natürlich nicht schaut, und da gebe ich dir total recht, ob man alle Risiken identifiziert hat. Du schaust da einfach nur erstmal, hast du jedes Sachgebiet oder Prüffeld oder wie auch immer man die Dinger bezeichnen will, abgedeckt. Und da finde ich auch es so extrem schwierig, wenn man zum Beispiel jetzt eine Prozessprüfung macht und mal einmal den Prozess von vorne nach hinten durchläuft und du kommst nur kurz an dem Sachgebiet vorbei. Hast du das dann abgedeckt für dieses Ding oder nicht? Und diese Frage kann mir niemand beantworten. Und deswegen ist ja auch die Definition von dem Prüfungsuniversum so wahnsinnig wichtig, um hinterher dann diese Erfüllung zu haben. Und da, glaube ich, arbeiten wir in der internen Revision sehr, sehr viele Leute eher so daran, dass es nach außen gut aussieht und weniger, dass wir tatsächlich die Risiken auch aufdecken. Mhm. Aber wie ist da deine Meinung dazu?
Nein, sehr guter Punkt. Ich glaube, bei dem KPI-Thema bin ich nur eher in die strategische Richtung gegangen, dass wir dort auch KPIs brauchen. Ich glaube, unsere Methodik, da hast du vollkommen recht, die deckt das grundsätzlich ab. Wir haben unsere Risikomodelle, evaluieren unsere Prüflandkarte. Dadurch ergibt sich dann die Periodizität, in der wir dann verschiedene Dinge prüfen müssen. Also die Methodik ist schon darauf ausgerichtet. Ich bin noch nicht sicher, ob wir das Top-Management, also Vorstand und Aufsichtsrat, darüber auch durch KPIs ausreichend in Kenntnis setzen, wie gut wir das machen. Denn ich glaube, bei Prüfplanabdeckung, die gehen irgendwie davon aus, dass wir nach den Standards arbeiten. Aber oftmals, dass wir denen jetzt wirklich sagen, gut, ich habe diesen Prüfplan möglicherweise in dem Jahr nicht vollumfänglich erfüllt, aber kein Problem, weil auf der strategischen Ebene die Abdeckung der Prüflandkarte in der entsprechenden Periodizität decke ich noch immer ab. Also um da ein vollständigeres Bild zu liefern, das war die Idee, von der ich gekommen bin, wie ich über so ein KPI-Konzept nachgedacht habe. Ich glaube, den Root Cause hast du eh schon sehr genau erkannt, nämlich quasi die Definition des Prüfuniversums, die davon abhängt, dann um die Tiefe abzudecken. Ich habe nämlich schon alles gesehen von, also in meinem Bereich ist dann sowas, da haben dann Leute Information Security als ein Audit Universe Item und das ist irgendwie, wenn ich Information Security von vorne bis hinten prüfen soll, bin ich, glaube ich, 2 Jahre unterwegs. Und wenn ich da wirklich von wirklich Prozessualkontrollen und dann technische Themen abdecken soll, also und wie du sagst, dann hat man quasi eine Prüfung, die vielleicht bei Data Classification vorbeistreift. Dann sagt man, okay, man hängt das Audit Universe Element Information Security dazu und hat dann eben entsprechend die Abdeckung. Also das ist natürlich ein großes Thema, was man sich da auch überlegen soll, wie man das am geeignetsten strukturiert und vor allem auch dieses Mapping dann hinbekommt, zu welche Risiken sind jetzt vielleicht im Risk Management unterwegs und wie linke ich die am besten zu meinen Audit Universe Elementen, dass ich da auch die vollumfänglich betrachte.
Ich glaube, dass das Kernproblem ist, weil meine Erfahrung ist, wenn ein Prüfer kommt, also ich sage jetzt mal Standardwirtschaftsprüfer, Big Four Gesellschaft oder sowas, wenn du den als Wirtschaftsprüfer hast, wird die interne Revision meistens von den Junior-Prüfern oder Prüfungsassistenten geprüft. Das heißt, es ist super einfach für die zu sagen, hier ist die Liste des Prüfungsplans, hak aus, ist alles vorgekommen, Prüfungsuniversum aushaken, ja, wunderbar, hast du volle Punktzahl. Oder eben, du gehst in dieses Risiko rein und sagst, machst du nicht, weil kannst du dokumentieren, aber dann weiß niemand, wie man damit umgehen soll, also macht man das nicht. Und ich glaube, das Problem ist, dass wenn du die Qualität und den Umfang der Abdeckung beurteilen möchtest, musst du eigentlich in die Prüfung einsteigen. Und das kann niemand leisten. Und da sage ich auch grundsätzlich niemand, weil die Tiefe, die du brauchen würdest, um, was weiß ich, wenn wir jetzt das Information Security nehmen zum Beispiel, du brauchst ja einen Profi für Information Security, um zu erkennen, wenn was fehlt und nicht geprüft wurde oder ob da noch ein Risiko drin steckt. Das heißt, diese Prüfungshandlung ist alles abgedeckt, sind alle Risiken erkannt. Kannst du meiner Meinung nach am leichtesten nur ex post erkennen, wenn halt irgendwas hochkommt, ob die Revision das aufgeschrieben hatte oder nicht. Mhm. Und in dem laufenden Geschäft und auch am Jahresende wirst du es nicht sehen, weil wir ja eine zeitliche Verlagerung haben. Das Risiko, das du siehst, wird vielleicht erst in 3, 4, 5 Jahren schlagend oder gar nicht.
Mhm. Auf alle Fälle ein relevanter Punkt. Einerseits würde ich einmal davon ausgehen, dass unser Standard nicht unbedingt sein sollte, quasi ausschließlich compliant zu sein zur Wirtschaftsprüferanforderung oder ausschließlich compliant zu sein zu den Standards oder International Audit Standards, sondern das Wichtigste ist ja, wir müssen ja überlegen, für wen wir unsere Arbeit tun. Und das ist ja vom Ursprung gedacht, sind das grundsätzlich die Eigentümer des Unternehmens. Das kann jetzt staatliche Organisationen sein oder natürlich private. Und in weiterer Folge die von den Eigentümern bestellten Aufsichtsräte und dann durch den Aufsichtsrat überwachten Vorstand. Das sind ja unsere Kerngruppe, für die wir arbeiten. Und ich glaube, da ist das Wichtige, sich zu überlegen, was ist deren ursprüngliches Ziel? Und deren Ziel ist ja nicht unbedingt, dass wir die schönsten Prüfzyklen haben und die schönste Audit-Universe-Abdeckung oder dergleichen. Das, was diese Gruppe will, ist grundsätzlich keine bösen Überraschungen. Das ist deren Hauptziel. Und ich glaube, da müssen wir uns überlegen, jetzt trifft mir schon ein bisschen weg vom KPI-Thema, aber da müssen wir uns überlegen, wie wir das besser hinbekommen, weil ich das Gefühl habe, dass unsere Methodik, die jetzt durch die Standards sehr, sehr gut ist, aber sehr, sehr umfangreich ist, oftmals in dem Punkt der Effizienz scheitert. Unsere Time to Market ist in dem Punkt, wenn man das jetzt sogar als Produkt definieren würde, oftmals zu langsam, um die Risiken dann echt zu adressieren. Und da war einer meiner Ansätze, das ist jetzt eher ein zusätzliches Thema, diese Lean Audits, mit denen auch quasi als Produkt im Unternehmen aufzutreten. Das heißt, dass man auf einzelne Risikoszenarien, die quasi dem Vorstand, dem Aufsichtsrat schlaflose Nächte bereiten, dass einzelne Risikoszenarien, dass wir die in einer Prüfung mitnehmen, schnell adressieren und ein paar Wochen dann entsprechend mit der Prüfung und ersten Resultaten fertig sind. Vielleicht nicht dem detailliertesten Maßnahmenkatalog, aber so quasi einer Hilfestellung, die Zielrichtung richtig einzuschätzen.
Also das wäre wahrscheinlich dann das Taktische. Man entweder hat man eine Vermutung oder man stolpert über was und sagt dann, okay, die 3 Punkte greife ich raus. Schreibe darüber einen Bericht, damit es schon mal adressiert ist. Mhm. Und dann kann ich mir noch mal überlegen, ob es sich lohnt, den ganzen Rest noch anzugucken, bis aufs Letzte. Mhm. Oder zu sagen, nee, es lohnt dann sowieso nicht, weil die Probleme so gravierend sind, da brauche ich gar nicht weiterschauen. Da muss grundlegend eine andere Sache passieren.
Genau. Aber das ist ja das, was uns öfters passiert, dass wenn wir einen Bereich prüfen, und dort finden wir schon so viele Dinge vor, die irgendwie schon auf einer strukturellen Ebene nicht passen, dass irgendwelche Policies und Standards schon viele Vorgaben fehlen, dann würde ich da auch quasi ein Advokat sein, zu sagen, ja, okay, aber dann lass mal lieber jetzt, da brauche ich jetzt keine Datenanalyse über den Bereich machen, wenn ich schon weiß, dass die Vorgaben dazu nicht passen. Also was kann ich jetzt dann daraus lernen? Dass die Dinge vielleicht aus Zufall so passieren oder weil einfach Leute ordentlich arbeiten, aber ich habe ja quasi dann keine strukturelle Assurance in dem Sinn, dass das funktioniert. Und da wäre mein Ansatz, dass wir auch vielleicht sagen, okay, Prüfungen, auch wenn ich mit einem vollen Audit-Programm komme, dass ich dann wirklich sage, ich reduziere das, konzentriere mich mal auf die strukturellen Themen und komme dann in 3, 4 Monaten wieder und schaue mir dann an, nachdem die strukturellen Themen adressiert worden sind, dann kann ich mir das auf einer Prozessdurchführungsebene anschauen. Also ich glaube, da gibt es auch dann quasi in der Auditplanung dann noch Möglichkeiten, da risikoorientierter zu arbeiten.
Es kommt darauf an, wie man bisher arbeitet, weil ich bin sicher, dass ein paar von den Zuhörern sagen werden, ja, warum mache ich doch so?
Und perfekt, umso besser.
Genau. Wir müssen ja, um die Performance zu messen, heißt es sozusagen auch, wie du es eben gerade gesagt hast, du hast dein Prüfungskonzept, dein Arbeitsprogramm, wie auch immer man es nennen möchte. Wenn man recht früh erkennt, ups, das ist ein größeres Problem, dann sollte man nicht auf Teufel komm raus den ganzen Katalog abprüfen können, sondern auch sagen können, ich breche das ab, weil es keinen Sinn mehr hat. Wir ändern die Ausrichtung der Prüfung. Und das muss man natürlich dokumentieren. Und dann kann man sagen, und dann habe ich trotzdem 100% Performance beziehungsweise eine noch bessere Performance, als wenn ich es durchgezogen hätte.
Also ich würde es dann immer nicht kommentarlos. Natürlich sollte man dann quasi schon in den Backlog diese neue Prüfung dann gleich aufnehmen, dass nichts unter den Tisch fällt. Aber es ist dann auch so, ich glaube nämlich, es könnte eine gute Variante sein, um dann Ressourcen am Ende des Tages zu sparen. Weil wenn Prüferinnen und Prüfer zu einem kommen und sagen, ja gut, aber da ist schon alles im Argen, dann ist doch sinnvoller zu sagen, okay, diese 40, 50 Tage, die für die Prüfung geplant waren, dann machen wir 20 draus und machen vielleicht noch mit den freigewordenen Ressourcen die nächste Prüfung oder ein neues Thema oder irgendwas, was jetzt gerade relevanter ist. Also ich glaube nämlich, dass es dadurch die Möglichkeit gäbe, dass uns der Auditplan, der Jahresplan nicht so stark einschränkt, sondern dass wir dadurch halt eher die Möglichkeit hätten, ohne großen Qualitätsverlust besser die Risiken oder zumindest schneller adressieren zu können.
Ich glaube, da hast du gar keinen Qualitätsverlust, sondern einen Qualitätsgewinn. Und ich bin jetzt auch gerade an eine Prüfung erinnert, wo ich das tatsächlich mal gemacht habe, dass wir eine Sache vorhatten und dann gemerkt haben, ups, das eigentliche Problem ist ein ganz anderes. Und dann habe ich tatsächlich auch das Prüfungskonzept nochmal geändert. Das haben wir natürlich dann schön dokumentiert. Eigentlich wollten wir so, dann haben wir gesehen, das ist doof. Deswegen schauen wir uns jetzt dieses Thema an und die Prüfung wird anders ausgerichtet. Das hängt natürlich davon ab, dass die Person, die diese Entscheidung trifft, die Revisionsleitung, Ahnung von den Themen haben sollte. Ich sehe dich lachen, das sehen jetzt die anderen wahrscheinlich nicht. Also ich hatte auch mal so eine Erfahrung, dass Quereinsteiger, aus welchem Grund auch immer, Revisionsleiter wurden und am Anfang wahrscheinlich noch nicht mal wussten, was interne Revision ist. Das war für mich super anstrengend, weil natürlich solche Entscheidungen dann kaum getroffen werden können. Oder wenn der Background ein anderer ist, dann muss ich sagen, habe ich vielleicht auch ein leichtes Vorurteil. Ich hatte auch mal jemand, der aus der Wirtschaftsprüfung kam. Und da war dann immer, nein, das muss, der ganze Katalog muss durchgeprüft werden, weil es halt beim Wirtschaftsprüfer so ist, dass man halt auch, um zu testieren, wirklich alle Themen haben muss, was ich in der internen Revision jetzt nicht für so relevant halte. Aber jetzt erklär mal oder sag mal, was sind deine Erfahrungen dazu?
Und sehr, 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 sehr ähnliche. Um das nochmal zu bekräftigen, was ich vorher gesagt habe, der Fokus des Wirtschaftsprüfers ist eben das Testieren und das ist auch vollkommen richtig so. Aber unser Auftrag, um ihn vom Ursprung zu denken, ist im Sinne der Eigentümer. Und dadurch haben wir quasi automatisch, sollten wir quasi einen anderen Fokus haben als das reine Abarbeiten von Checklisten, sondern viel eher auf diese Szenarien zu fokussieren. Ich glaube, der Punkt, um so quasi eben Effizienzsteigerungen auch etwas größer zu denken, ist auch diese ganze Review-Phase. Ich weiß nicht, wie du das oftmals erlebt hast, aber ich kenne die halt immer sehr, sehr aufwendig, dass viele Leute drüber schauen, viel Feedback gegeben wird, oftmals auch von Leuten, die das dann quasi schon aus einer richtigen Perspektive betrachten, aber oftmals Sachen overrulen, wo man sich denkt, naja, aber du hast jetzt eine Prüfungsleiterin beispielsweise gehabt, die jetzt sich quasi für Monate mit nichts anderem beschäftigt hast und man fliegt dann halt so in der Reviewer oder Revisionsleitung, fliegt dann drüber und sagt, nein, das muss ganz anders sein. Und das sind, glaube ich, die größten Effizienzkiller. Ich glaube, dass wir beim der Review schon wichtig ist. Es schon wichtig ist, eine neue Perspektive reinzubringen. Doch üblicherweise, ich habe meine Reviews immer so gestaltet und das werde ich auch weiterhin so machen, dass das eher Fragen des Verständnisses sind, sondern dass man sich mit den Personen zusammensetzt und fragt, okay, was ist da dahinter? Wie siehst du das? Aha, warum ist es dazu gekommen? Natürlich entsteht dann daraus etwas und man findet vielleicht irgendwie eine weitere Root Cause oder durch meine Erfahrungen habe ich dann die Dots irgendwie connecten können. Aber gefühlt habe ich immer versucht, diese Review-Phase kürzer zu halten und eher schon sehr stark auf die Ergebnisse der Prüferinnen und Prüfer aufzubauen, weil die Eindrücke, die die Personen sammeln im Zuge der Fieldwork, viel umfangreicher sind als meine kurzen Eindrücke, die ich möglicherweise beim Review habe.
Meinst du mit Review nur revisionsinternes Review oder auch die Abstimmung mit den Revisionspartnern?
Revisionsintern hauptsächlich, aber auch der Abstimmungsprozess gibt es, glaube ich, auch noch einige Möglichkeiten, die Effizienz und die Effektivität zu steigern. Denn ich glaube, einerseits wollen, ich weiß noch nicht, da haben wir, glaube ich, noch nicht das richtige Format gefunden als Innenrevision, aber vielleicht hast du da schon bessere Erfahrungen. Ich finde halt einerseits, den Bericht im Voraus schicken, führt dann immer nur zu Fehlinterpretationen, und nichts im Voraus zu schicken und einfach nur mal ins Meeting zu gehen, dann fühlen sich die Leute irgendwie überrumpelt. Und da die richtige Balance zu finden, ist ganz schwierig gefühlt.
Also da habe ich tatsächlich beide Varianten, oder ich kenne alle Varianten höchstwahrscheinlich. Und die Variante, die ich insgesamt für am allerbesten halte, ist, dass der Prüfungsleiter, ohne dass es intern schon durch die große Qualitätssicherung des großen Berichtsentwurfs gelaufen ist, sondern dass der Prüfungsleiter einzelne Sachverhalte zusammenfasst als Arbeitspapier und diese Sachverhalte dann, sobald sie mehr oder weniger abgeschlossen sind, erstmal abgleicht. Stimmt die Ist-Situation, die ich vorgefunden habe? Fehlt mir noch ein Dokument? Weil das ist, schmeißt ja hinterher alles um und macht es dann alles komplizierter. Ja. Deswegen finde ich das eine sehr, sehr schicke Sache, weil man dann auf Sachbearbeiterebene schon mal die Abstimmung hat, ob man alles richtig verstanden hat, seine Unterlagen zusammen hat und ob die Sachverhalte und die Gaps dann auch so sind, wie die interne Revision es gesehen hat. Und wenn das schon alles abgestimmt ist, dann kann hinterher gar nicht mehr so viel passieren. Da kommt vielleicht noch die Politik rein oder vielleicht ein bisschen ein oder andere Dreh. Aber du hast dieses, oh, das haben wir ja nie so gesagt, oder hier, hier ist noch die letzte Unterlage. Das kann dir halt nicht mehr passieren. Und deswegen finde ich diese Variante super. Die finde ich voll gut. Die ist, erfordert aber eine erhebliche Disziplin von dem Prüfungsleiter oder auch den Prüfern.
Das stimmt auf alle Fälle. Das Thema Politik und dergleichen oder irgendwelche kreativen Formulierungsansätze, die sind dann immer das Thema, das dann sowas vielleicht schwieriger macht. Ich üblicherweise, ein Ansatz, den wir auch quasi mit den Geprüften hatten, war auch, wir haben es immer humorvoll, Beipackzettel oder Packungsbeilage genannt. Wir haben zu jeder Prüfungsankündigung einen quasi, ich glaube Dreiseiter war es dann am Schluss, mitgeschickt, einfach so, um die grundsätzlichen Abläufe, die grundsätzliche Idee der Revision abzustecken und quasi auch zu sagen, okay, in welcher Zeit sollten Evidenzen geliefert werden, wie ist so dieser Abstimmungsablauf, wie funktioniert so dieser ganze Prozess, weil viele durch die stärkere Fluktuation, die jetzt in Unternehmen stattfinden, kennen ja die gelebte Praxis jetzt im Unternehmen nicht oder haben sehr unterschiedliche Revisionsstrategien schon erlebt, und dadurch haben wir dann immer das Gefühl gehabt, da erwischt man alles, von Leuten, die das irgendwie nicht ernst nehmen, zu Leuten, für die das massiver Stress bedeutet. Und da wollten wir irgendwie so quasi zu der Medizin der Revisionsprüfung eben eine entsprechende Packungsbeilage beilegen und da eben auch quasi die Effizienz entsprechend steigern, weil ich glaube, den Leuten war oftmals nicht bewusst. Das heißt, wir haben eine Prüfung, die hat einen gewissen Zeitrahmen, und wenn wir Evidenzenanforderungen, Dokumenten anfordern, dann wollen wir die auch in einer entsprechenden Zeit haben. Und wir haben dann quasi so circa, ich glaube, 5 Werktage oder sowas gesetzt, mit der Möglichkeit zu verlängern. Also unser Ansatz war dann immer zu sagen, also ich habe dann immer relativ flapsig gesagt, wenn alles, was ich bei mir habe und was existiert, kann ich üblicherweise in 5 Werktagen schicken. Und das heißt, wenn etwas länger als 5 Werktage dauert, dann ist es entweder aufwendig zu produzieren oder es existiert nicht. Wenn es aufwendig zu produzieren ist, dann soll man mir das bitte gleich am Anfang erklären. Das heißt, weiß nicht, da muss ich irgendeine große Analyse machen. Irgendeine Person, die jetzt gerade Expertin oder Experte in diesem Gebiet ist, ist gerade nicht da. Alles okay. Dann kann man diese Zeit, dann kann man diese Deadlines verlängern. Aber sonst gilt es halt, sonst muss ich einfach die Annahme treffen, alles, was in einer Woche nicht da ist, existiert nicht oder nicht in der geeigneten Qualität. Diese Regeln haben wir dann versucht, in diesen Beipackzetteln mitzugeben, dass sich einfach die Leute bewusst sind. Und das war dann schon eine Effizienzsteigerung auch bei uns, weil dadurch kamen die Dinge etwas in Fahrt. Und oftmals so, wenn wirklich Dokumente dann viel zu spät geliefert worden ist, dann habe ich einfach die Prüfung dann beendet und gesagt, gut, dann gibt es einfach dafür Feststellungen, und in den Feststellungen werden die Sachen dann nachgeliefert. Ganz einfach.
Ich glaube, dass diese KPIs hängen dann auch sehr davon ab, wie groß das Unternehmen ist. Und ob man sich kennt und wie die Fluktuation ist und was da so passiert ist. Ich bin ja mittlerweile in einem recht kleinen Unternehmen. Wir kennen üblicherweise unsere Revisionspartner, und die haben immer wieder mal eine Prüfung. Also je nachdem, wenn manchmal jährlich, da muss man fast schon gar kein Kickoff-Gespräch mehr machen, weil ach, ihr seid wieder da, was wollt ihr denn? Ja, okay, alles klar, gibt's was Besonderes? Nee, danke. Dann geht es relativ schnell und man klärt eigentlich nur die Urlaube, aber die Fristen, die Lieferungen und so weiter, das funktioniert einfach ganz, ganz gut, weil es schon sehr eingespielt ist oder man sich auch kennt. Und die auch wissen, dass da Taktiererei gar nicht so nötig ist. Ich kann mir vorstellen, je größer die Organisation ist, umso schwieriger ist es, weil dann hast du immer wieder irgendjemanden, der da quer sitzt und denkt, ach, Revision kenne ich nicht, ist doch egal, ich ignoriere das erstmal, wird schon vorbeigehen. Und das führt halt dann zu Problemen. Von daher ist so mein Weg eigentlich immer gewesen, das im Kickoff klarzumachen mit dem zuständigen, keine Ahnung, wie er dann heißt, Bereichsleiter, also die Person unter dem Vorstand, die geprüft wird, dem klarzumachen, mit dem Lieferzeiten zu vereinbaren, damit der das dann bitte an seine Leute weitergibt. Dann hast du vielleicht dann noch irgendeinen Sachbearbeiter, der fast vom Stuhl fällt, weil er gar nicht weiß, was Revision ist und die Panik bekommt. Das kann natürlich auch sein. Aber das würde halt da das meiste abpuffern. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass in einer Riesenorganisation mit wahnsinnig viel Fluktuation, dass das durchaus zu Problemen führt.
Es kommt wahrscheinlich zum nächsten Punkt auch. Ich glaube, man braucht ab einer gewissen Unternehmensgröße auch dann so eine unternehmensinterne PR für die Innenrevision, einfach nur um sich da auch vor den Vorhang zu trauen und quasi ein bisschen die Funktion vorzustellen und ein bisschen die Sorge zu nehmen, weil von diesem, aus dem Zeitalter, dass die interne Revision irgendwie so eine Art unternehmensinterne Polizei ist, sind wir ja heraus, sondern eher in eine Beratungsfunktion im Sinne von ein Trusted Partner zu sein, wo wir eigentlich hinwollen. Und ich glaube, dafür braucht es auch quasi vielleicht ein breiteres Verständnis als das der Bereichsleitung, sondern auch dann quasi an die einzelnen Kolleginnen und Kollegen, die dann wirklich die Sachen zusammensammeln oder die dann direkte Ansprechpartner sind im Zuge der einzelnen Prüfung, dass die quasi auch schon aus erster Hand diese Informationen haben und dass das dann oftmals nicht gefiltert ist.
Ich würde gerne nochmal zum Thema Effektivität und Effizienz kommen, weil du ja sehr auf die Effizienz gehst. Und effizient ist für mich auch eher quantitativ orientiert. Also wie viele Tage brauche ich und geht es nicht schneller und so weiter und so fort. Ich bin jemand, der die Prüfungen unterscheidet. Habe ich so eine Standardprüfung, wo ich einen fixen Katalog habe, den ich nur durchhauen muss, dann bin ich vollkommen bei dir. Dann hast du Quantität und wird es zügig abgearbeitet. Dann gibt es halt so Prüfungen, wo die Regulatorik sagt, ihr seid frei, wie ihr es machen könnt, es muss nur angemessen sein. Da hast du ja kein klares Soll, dass du irgendwie aushaken kannst, sondern da musst du voll in die Diskussion mit deinem Revisionspartner gehen. Der Revisor sagt, ist nicht angemessen, weil der Revisionspartner sagt, boah, total angemessen und ihr überzieht. Und da hast du einfach Diskussionen. Und dann hast du diese ganz neuen Prüfungsgebiete, also die ich immer Jugendforscht nenne, wo du gar nicht weißt, worauf du dich da einlässt, weil es irgendwie ein neues Thema, neues Geschäftsfeld, sonst irgendwie was ist, wo du praktisch erstmal hingehst und schaust, was machen die denn da eigentlich und wieso brauchen die so viele Leute und wie sind überhaupt die Prozesse? Und bei diesen drei verschiedenen Dingen, finde ich, muss man sehr aufpassen, wo die Effektivität ins Auge gefasst wird und wo die Effizienz betrachtet wird. Bei diesem, was Standard ist, schwarz-weiß, ja, da ist die Effektivität in der Checkliste drin. Wenn die Checkliste passt, kannst du es durchhaken, da kannst du auf Quantität gehen. Wenn du im anderen Extrem gar nicht weißt, was die Leute da machen, kannst du die quantitative Komponente vergessen. Weil dann nützt es nichts, du hast 10 Tage Zeit, hast 10 Tage gebraucht. Kann gut oder schlecht sein, wenn du immer noch nicht verstanden hast, was die da tun. Und deswegen glaube ich, muss dieser Faktor für wann ist mir die Effektivität Prio 1 oder wann ist mir das am wichtigsten, wann ist Effektivität Prio 1 und wann ist Effizienz Prio 1. Ich glaube, das muss man tatsächlich von der Art der Prüfung abhängig machen oder des Prüfungsgegenstands abhängig machen.
Auf alle Fälle. Das Schwierige ist, glaube ich, nur unsere Arbeit, die Qualität unserer Arbeit dann am Ende des Tages zu quantifizieren, dass man sie in einen KPI gießen könnte. Und ich glaube, das ist das, wo ich immer die Schwierigkeit finde. Ich verstehe all diese Themen in Bezug auf Risikoabdeckung, Erstprüfung von verschiedenen Bereichen, vielleicht auch starke Umstrukturierungen im Unternehmen, die dazu führen, dass man wieder alles neu ordnen muss. Es ist nur dann schwierig, das in KPIs zu gießen. Ich glaube einfach, bei der Effizienz tun wir uns leichter als bei der Effektivität, weil ab welchem Zeitpunkt ist ein Audit qualitativ hochwertig? Ganz ursprünglich gedacht, natürlich, wenn er alle Risiken adressiert, die wir in diesem Bereich sehen. Das wäre mal so von der Theorie her. Aber was sind dann alle Risiken oder was ist dann diese große Gesamtmenge? Und die hängt ja üblicherweise dann immer in der Preparation-Phase. Und in der Preparation-Phase, das, was wir dann brauchen, sind erfahrene Prüfungsleiterinnen und Prüfungsleiter, die einfach so eine Phase dann entsprechend sorgfältig durchführen und die geeigneten Risiken erkennen. Und ich glaube, das ist dann das, wo dann sich der Kreis schließt, das ist dann quasi gute Prüferinnen und Prüfer, die mit einer soliden Erfahrung und einem guten Fokus und quasi auch einen breiten Blick auf diese Themen schauen können. Ich glaube, dadurch, das ist der relevanteste Faktor, um qualitative Prüfungen zu bekommen. Die Messbarkeit dann davon ist dann halt wirklich eine schwierige Aufgabe, weil nur weil der Bericht lang ist oder viele Findings hat oder viele Maßnahmen, ist das noch kein guter Bericht oder umgekehrt, nur weil wenige Maßnahmen, kurzer Bericht, heißt das nicht, dass es ein schlechter ist. Also da finde ich, die Quantifizierbarkeit ist in dem Punkt halt eine schwierige.
Und selbst wenn jemand 40 Jahre bei der internen Revision war, heißt es noch lange nicht, dass das gute Prüfungen sind, die da produziert werden. Ja. Da haben wir auf alle Fälle noch ein Thema offen. Deswegen, ich bin jetzt nicht so ein Fan von diesem Effizienzstreben, weil ich immer die Gefahr sehe, dass man dann halt fertig wird, dass man die letzte Diskussion nicht mehr durchführt, weil man an die Frist, die man sich intern gesetzt hat, rankommt. Mhm. Und die Frage ist ja auch, in welchem Turnus ist dieser Prüfungsgegenstand? Wenn ich etwas jetzt zum Beispiel nur alle 2 oder 3 Jahre prüfe und dann diskutiere ich es und um des lieben Friedens willen wird zurückgerudert, dann musst du 2, 3 Jahre warten, bis du es wieder ansprechen kannst. Und da ist vielleicht in der Zwischenzeit genau daraus ein fettes Risiko erwachsen.
Ich komme jetzt wahrscheinlich so wie der große Effizienzguru rüber, aber die Qualität ist natürlich deutlich wichtiger. Mein Ansatz war halt einfach nur, aktuell der KPI, an dem wir aktuell unsere Effizienz messen, ist halt schon mal nicht ganz geeignet oder wo wir quasi grundsätzlich unsere Performance messen. Ja. Und deswegen ging es mir mal darum, da ein Stück weiter zu kommen. Ein Thema qualitative KPIs, finde ich es halt schwierig, die zu quantifizieren, aber die Qualität einer Revisionsprüfung, und das war ich immer, wenn etwas noch mehr Tage braucht, dann soll man ihm die Tage geben, dass man da zu einem guten Ergebnis kommt oder zu guten Maßnahmen, die dann wirklich wertstiftend für das Unternehmen sind.
Dein LinkedIn-Beitrag hat ja auch noch einen anderen Kommentar bekommen oder andere Kommentare, und da wurden ja auch nochmal Vorschläge gemacht. Da ging es ja um die Anzahl der Feststellungen. Ich glaube, das hast du jetzt gerade schon beantwortet. Ich habe auch immer gesagt, ich kann die Anzahl meiner Feststellungen beliebig nach oben oder unten skalieren um Faktor 10. Also hatte ich auch mal einem meiner Chefs so gesagt, weil er gesagt hat, oh, das sind viel zu viele Stücke oder zu, ich weiß gar nicht, ob es zu viel oder zu wenig waren. Bestimmt hat sich jemand beklagt und dann waren es zu viele. Und dann habe ich zu ihm das auch gesagt, ich kann es ausweiten, ich kann es zusammendampfen. Entweder sage ich, die Arbeitsanweisungen im Plural sowieso, sowieso, sowieso sind nicht aktuell, bitte überarbeiten. Oder ich gehe bis auf jeden einzelnen Inhalt, jeder einzelnen Arbeitsanweisung runter und mache daraus eine einzelne Feststellung und eine einzelne Maßnahme. Dann kann ich es unendlich skalieren. Und es macht ja überhaupt keinen Sinn. Also von daher wäre für mich die Anzahl an Feststellungen absolut irrelevant.
Also
man schon inhaltlich reingehen.
So mein Ansatz ich habe da auch schon mehr gesehen, auch mit so methodischen Ansätzen, wie man Maßnahmen am sinnvollsten gestaltet. Alles sehr schwierig, da eine Maske über alles zu legen, die man dann einfach ausfüllt. Mein Ansatz war immer, eigentlich will ich am liebsten eine Maßnahme haben. Aber wenn ich nicht davon ausgehen kann, dass die geprüften oder Prüfungspartner am richtigen Ende rauskommen, dann sollte ich quasi Zwischenschritte einsetzen. Das heißt, vielleicht lasse ich mir zuerst einmal ein Konzept zeigen, dann sollen sie einmal den Projektplan zeigen und dann irgendwann final die letzten Abnahmen. Aber wenn ich davon ausgehe, dass das quasi das den Geprüften eh klar ist, dann will ich ja nicht 4 Maßnahmen haben, die ich dann alle jeweils tracken muss oder wo irgendwelche kleinen Schritte dann noch zu überfälligen Maßnahmen oder dergleichen führen.
Und das hängt wieder von deinem Revisionspartner ab, weil als interner Revisor kennst du diese Person ja. Du hast ja dich mit ihr auseinandergesetzt während der Prüfung.
Es ist sehr unterschiedlich. Deswegen auf der großen Ebene dann zu messen, dann wie viele Maßnahmen dann in welcher Prüfung drin sind, führt dann einfach zu einem sehr schrägen Bild, weil in Wirklichkeit die Anzahl der Maßnahmen hängt von, wie du sagst, Partnern ab, von der Materie, von wahrscheinlich auch, wie unbestimmt auch jetzt das Ziel ist. Also ich kenne das jetzt noch von einem meiner Vorgängerinstitute. Da war es halt das Thema damals Cryptocurrencies. Und das Thema war halt noch sehr lange Zeit unreguliert, einfach in vielen Fällen. Und dadurch müsste man ja dann auch sagen, gut, ich kann jetzt nicht 100%, aber ich kann auch nicht 0% sagen, aber dann sollten ja meine Maßnahmen darauf abgestimmt sein, diesem Gesetzgebungsprozess oder den Phasen des Gesetzgebungsprozesses irgendwie mitzufolgen, um dann quasi auch auf eine sinnvolle Implementierung hinzusteuern. Und da bei der Maßnahmensetzung gibt es dann überhaupt viele Punkte, auf die man noch achten müsste, auch mit Deadlines und dergleichen, wie man die am sinnvollsten setzt.
Das kam mir jetzt auch gerade, weil ich habe ja mal einen Podcast drüber gemacht, dass mich der Wirtschaftsprüfer gezwungen hat, je nach Schweregrad der Feststellung kürzere Zeiten zu setzen, was meiner Meinung nach gar nicht möglich ist, zumindest sinnvoll möglich ist. Weil wenn du jetzt sagst, du kommst, sagen wir mal, zu dieser Feststellung, dieses IT-System ist vollkommener Schrott, ihr braucht was Neues. Also vielleicht geht es ja jetzt mit KI schneller, aber so wie ich das kenne, je nachdem, was das ist, dann kann es 2, 3, 4, 5 Jahre dauern, bis es dann so weit ist, wie du es bräuchtest.
Genau, der IT-Bereich ist das beste Beispiel dafür. Also ich habe schon mehrere Projekte der Mainframe-Ablöse gesehen und das ist so ein Thema, das sind meistens absolute Kernapplikationen der einzelnen Institutionen. Das heißt, ohne die läuft schon mal gar nichts. Mit Know-how von Personen, die jetzt vielleicht schon im fortgeschrittenen Alter sind oder möglicherweise in Pension. Das heißt, das nachzuarbeiten ist schon mal der Wahnsinn. Aber die Sicherheitslücke oder die Fähigkeit, da diese Applikationen anzupassen, schränkt sich natürlich immer weiter ein. Und damit muss man was machen. Dadurch kommt man automatisch in ein höheres Risiko, weil wesentliches System, wichtig für unsere strategischen Ziele und dergleichen. Aber die Investitionen sind riesig und die Projektdurchläufe genauso. Also dieses ein hohes Risiko braucht kürzere Deadlines, unmöglich im IT-Bereich vor allem.
Ja, das sehe ich genauso. Was war denn noch ein Kommentar, den du bekommen hast?
Quasi die Training und Development Hours, also quasi die Fortbildungszeiten als KPI zu nehmen, finde ich auch cool. Würde ich auch mit reinnehmen. Also genau, und vor allem bei dem Punkt, wo wir vorher waren, dass wir gesagt haben, dass es so viel von den Personen abhängt. Die Qualität der Prüfung ist natürlich Training, Fortbildung und Zertifizierung ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn du jetzt erfahrene Kolleginnen und Kollegen hast, die viel Know-how haben, einerseits aus dem Unternehmenskontext heraus, andererseits einfach viel Revisionserfahrung, dann würde ich einfach deren Zeit, in der sie neue Kolleginnen und Kollegen trainieren, eben auch anrechnen als so eine Training- und Fortbildungszeit, auch wenn sie nicht jetzt quasi auf sie einwirkt, sondern eben anderen gegeben wird. Und ich glaube, wenn man das daran misst oder um dieses Spektrum erweitert, dass das quasi nicht nur unidirektional ist, sondern bidirektional, das heißt, was gibt man auch an Trainings- und Know-how, dass man da vielleicht zu besseren KPIs kommt im Sinne von einer gesamten Revisionsorganisation, die Wissen austauscht und Wissen erweitert.
Das finde ich super. Bin ich voll dabei. Okay, was hast du noch als Kommentar oder Vorschlag gehabt, wie man die KPIs verbessern könnte?
Ich glaube, Maßnahmenumsetzung war eines der Themen. Wie schnell und wie zeitnah oder ob es in der Zeit Maßnahmen entsprechend umgesetzt werden. Ja, kann man als KPI auch hernehmen, ist halt mehr aussagekräftig über die Performance der Prüfungspartnerinnen und Prüfungspartner. Weil hat ja weniger mit uns zu tun. Und ehrlicherweise bin ich auch gar nicht so ein Fan, an diesen Deadlines so ganz hart sich festzuklammern, weil es gibt oftmals sehr, sehr gute Gründe, warum Maßnahmen verschoben werden. Und das kann irgendwelche unvorhersehbaren Unfälle, Ausfälle von wesentlichen Keyplayern sein. Das können neue Anforderungen oder dergleichen sein. Mein Ansatz ist üblicherweise, ich brauche eine gute, verständliche und solide Begründung, die ich nachvollziehen kann. Dann verschiebe ich jede Maßnahme. Weil in Wirklichkeit, wir wollen ja eine gute Implementierung und wir wollen sicher gehen, dass wir am richtigen Ende rauskommen. Einfach nur eine Begründung mit, ich habe halt keine Zeit dafür gehabt. Ja, das reicht nicht. Aber sonst bin ich üblicherweise immer ein Fan davon zu sagen, ja, okay, dann verschieben wir es halt viermal. Möglicherweise war es halt wirklich ein Pech, aber ich habe die Chance, trotzdem da am richtigen Ende rauszukommen, anstatt dass, wenn man diesen KPI hernehmen würde und ihn quasi einerseits auf die Auditees legen, andererseits auf uns legen, würde das nur einen unnötigen Druck auf beiden Seiten erzeugen, weil in Wirklichkeit die Auditees würden dann möglicherweise die Maßnahmen unzureichend schließen, also in unzureichender Qualität und dann doch irgendwie versuchen, uns zu überzeugen, das umzusetzen. Und am anderen Ende, wenn wir daran gemessen werden, wie zeitnah Maßnahmen umgesetzt werden, würde das ja incentivieren, dass ich jetzt einfach Maßnahmen schneller mal zumache, weil dann sind sie erledigt. In Wirklichkeit erreichen wir dann unser ursprüngliches Ziel der Revision schon mal gar nicht, weil dann ist alles, was wir quasi an Verbesserungen dem Unternehmen zutragen wollen, ja dann in der Umsetzung überhaupt nicht effektiv. Und deswegen, man kann es als KPI für die Auditees nehmen, selbst wenn man dann sagt, okay, Verschiebungen sind möglich, oder wenn man sagt, Verschiebungen sind nicht möglich, dann hat man das Problem, dass die Zeitspannen dann wahnsinnig lang angesetzt werden über ein Jahr oder sonstiges, was ja dann auch wieder nicht sinnvoll ist. Also ja. Üblicherweise realistische Zeitpläne. Und wenn sich etwas verschiebt, verschiebt es sich. Und jede Verschiebung von der entsprechenden Management-Ebene approved, dann ist man da, glaube ich, auf einem guten Weg.
Das ist auch übrigens ein KPI, der mich total nervt. Wenn die interne Revision dafür verantwortlich gemacht wird, wenn etwas überfällig ist. Weil wir müssen einen Prozess aufsetzen, dass das Follow-up funktioniert. Wenn der Revisionspartner diese Aufforderung der Erledigung nachhaltig ignoriert, kann die interne Revision gar nichts dafür. Sondern das muss auf der anderen Seite sein und das muss dann über den Vorstand eskaliert werden oder von wem auch immer, wer da eben da noch in der Kette drin ist.
Und auch entsprechend das Three-Lines-Model ist uns richtig für die Umsetzung verantwortlich mache, geht gar nicht.
Da muss ich sagen, bin ich auch immer wieder frustriert, wenn die interne Revision für so etwas verantwortlich gemacht wird, weil die interne Revision dafür gar nichts kann. Die muss einen Prozess haben, sie muss es eskalieren. Das Schöne ist, das funktioniert ja alles automatisch bei eurem Tool höchstwahrscheinlich auch, oder? Überfällig, dass dann die Mails rausgehen und dass man das administrieren kann, wo die hingehen. Das finde ich total wichtig und mehr kann eine interne Revision nicht machen. Vielleicht noch im Quartalsbericht darauf hinweisen, wenn was überfällig ist. Aber die Stückzahl, wie viele Stücke einmal verlängert wurden, zweimal verlängert wurden, dreimal oder viermal verlängert wurden, finde ich, die haben wenig Relevanz. Je nachdem, was im Kontext passiert. Und das ist auch mein Kommentar zu dem Post gewesen von dir, dass ich finde, man muss immer den Kontext betrachten. Wenn du jetzt eine Fusion hast oder was weiß ich, die Pandemie bricht aus. Pandemie bricht aus, alle stehen da, können vielleicht nicht remote arbeiten, weil sie nicht alle Laptops hatten. Und. Ist ja klar, dass du dann verschieben musst, verlängern musst, irgendwie was anders machen musst. Und deswegen, glaube ich, muss immer mit der Kontext betrachtet werden. Und ich weiß, du hast jetzt auch keine Lösung für den KPI. Ich habe auch nicht die Lösung für den KPI. Ich habe halt mein Gefühl, was ich mir wünschen würde und was ich gut finde. Aber was bei mir eben unbedingt dabei sein soll, ist eine qualitative Beurteilung. Weil du, wenn du die nur auf Quantität gehst, hast du die Effektivität nicht. Und du musst die Effektivität beurteilen können.
Ich sehe die KPIs eben als eines der Instrumente. Und ich sehe ergänzend dazu, finde ich ganz wesentlich, die Einbindung Top-Management und Aufsichtsrat. Ich glaube, das sind die Punkte, wo dann diese KPIs einen Anstoß geben könnten für eine Diskussion. Aber hier diese Stakeholder entsprechend zu informieren und informiert zu halten und in den Austausch zu treten. Was denen jetzt wichtig ist, das ist, glaube ich, dann entscheidend für eine gute Governance der internen Revision, dass man halt genauso sagt, wie das Beispiel, das du angeführt hast, mit die Pandemie bricht aus, sich dann einmal mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden einen Termin zu machen und dann einmal zu sagen, worum geht's dir jetzt? Was liegt dir jetzt am Herzen? Was sind die Dinge, die du gerne geklärt hättest, wo du Unterstützung brauchen würdest? Und dann seinen Prüfplan entsprechend adaptieren, dann glaube ich, erreicht man quasi auch das vom Ursprung gedachte Ziel, dass man jetzt nicht nur ganz massiv sich an dem Jahresplan festklammert, sondern eigentlich auf die Risiken sich konzentrieren kann und die Risiken entsprechend adressieren kann.
Wobei ich glaube, dass man das jetzt mit den bisherigen Tools auch schon machen kann. Es ist ja nicht verboten, einen Prüfungsplan zu ändern. Blöd ist, wenn man das erst im vierten Quartal macht. Also besser ist, man macht es nach dem ersten, zweiten oder dritten vielleicht auch noch. Im vierten Quartal zu sagen, ja, ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, wir sind nicht fertig geworden. Das nicht. Aber alles, was wir jetzt an Möglichkeiten haben, würde ja diese Flexibilität zulassen. Ich glaube, das Problem bei den KPIs ist hauptsächlich bei den größeren internen Revisionen. Wenn du da eine riesengroße interne Revision hast mit einem Revisionsleiter, mehreren Abteilungsleitern und drunter noch Teamleitern und dann kommt erst der Prüfungsleiter, dann ist es, glaube ich, total schwer zu beurteilen, wie die Qualität einer Prüfung wirklich ist. Mhm. Das schaffst du nicht, wenn du so weit weg bist. Das schaffst du in der Stufe drüber oder weil du deine Leute kennst oder weil du die Erfahrung hast in dem Themengebiet. Aber du kannst es kaum von außen, weil die Themenvielfalt mittlerweile viel zu groß ist, meiner Meinung nach.
Und ich glaube auch oftmals wahrscheinlich nicht so direkt zu erkennen, weil sie dann noch immer kontextuell sehr abhängig sind. Wir waren ja bei meinem vorigen Arbeitgeber eben eine größere Unternehmensgruppe in sehr vielen Ländern aufgeteilt. Und die Berichte haben dann schon sehr unterschiedlich oftmals ausgesehen. Und nicht jetzt vom Format her, sondern so ein bisschen grundsätzlich von den Formulierungen und Strukturen. Mein Ansatz war dann immer, solange ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass da Risiken nicht adressiert werden, sondern vielleicht ist das halt dem nationalen Kontext dort geschuldet, lokal, wie reported wird, der Größe der Einheit, der lokalen Gesetzgebung oder des lokalen Regulators, dass die Sachen ein bisschen so einen anderen Geschmack haben, aber trotzdem, wenn sie zum gleichen Ziel kommen, soll es mir recht sein. Also das waren dann immer diese Punkte, wo ich das Gefühl hatte, ob man das von außen überhaupt auf einer geeigneten Weise qualitativ beurteilen kann. Ich glaube, da muss man sowieso in den Dialog treten, mit den Leuten dann in den Reviews, in den Austausch treten, nachfragen, wie das geprüft wurde, was da die Idee war, wie das bei denen funktioniert und oftmals jetzt nicht im Sinne von einem Verhör, sondern im Sinne von mit den Prüfungsleitern und Prüfern, im Sinne von, wie macht ihr das? Vielleicht habt ihr ja einen super Ansatz, den ich noch gar nicht kenne und dass man sich das etwas erklären lässt.
Ich glaube, je größer die Organisation ist, umso eher möchte sie auch wahrscheinlich einheitlich aussehende und klingende Berichte. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll möglich ist, außer man schickt es am Ende durch eine KI, dass die KI sozusagen den Revisionssprech definiert und es dann dadurch durchgeschickt wird. Aber ich glaube, dass jeder Prüfer seinen individuellen Stil hat. Und wenn man den Stil nicht machen kann, dann ist man, glaube ich, total blockiert und hat eine Schreibblockade oder sonst irgendwie was. Also ich kenne das daher. Die ganze interne Revision sollte ein einheitliches Verfahren haben, wie Dokumente benamst werden, um sie abzulegen. Und das waren dann gefühlt 10 Platzhalter. Und wo ich dann ausgestiegen bin, da sind Zahlen und Buchstaben durcheinander gegangen. Also wenn du dann 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, da komme ich noch mit. Aber das war sozusagen 1.5a. und 1.5m und 1.6b und also so eine lange Kette mit einer langen Zahlenfolge, da war ich so raus, ich hatte solche Probleme, nur das Dokument so zu benennen, dass es an der richtigen Stelle steht. Wahnsinn. Und es hat mich echt bestimmt einen Tag gekostet, diese Nummerierung und dann nochmal abzuzählen, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ja. Ich weiß nicht, wie sind da deine Erfahrungen?
Nein, also methodische Vorgaben. Das ist üblicherweise, ich war jetzt auch bei der letzten CIA-Tagung des Instituts der internen Revision in Österreich und da war auch eines der Themen, so methodischen Frühjahrsputz zu haben. Also ich habe so eine kleine Keynote gehalten und mir geht es wirklich darum, wir müssen einfach bei manchen Dingen, die einfach keinen Sinn machen, die dann auch wirklich radikal wieder einfach rausschmeißen und das nicht mehr machen. Und natürlich klingt es toll, vor allem bei größeren Prüfungsteams, wenn man irgendwie eine ganz einheitliche Methodik hat, aber vor allem bei den Evidenzen, bei dem Beispiel, oftmals kriegst du Evidenzen, die zu 10 verschiedenen Prüfpunkten relevant sind. Ja, und die hängt man dann wie oft, wohin? Also es ist sehr schwierig, vor allem das dann methodisch so zu organisieren. Ich glaube, das muss man dann eben im Audit-Management-Tool hinbekommen, dass man das möglichst einfach ablegen kann und dass das aus Sicht der Prüferinnen und Prüfer gedacht ist und nicht jetzt nur rein aus dem Szenario, dass irgendein Wirtschaftsprüfer irgendwelche Evidenzen ausheben muss, weil das bleibt, egal mit welcher Nummerierungsform, sowieso viel Arbeit. Dass man da versteht, wie kam es zu jedem Finding und was waren die Nachweise und welche Abstimmungen haben sind wo passiert. Das bleibt sowieso viel Arbeit, ganz egal, wie die Dokumente benannt sind oder wie die Ordner oder in welcher Struktur man das ablegt.
Das stimmt. Ja, ich hatte auch immer das Problem, die Strategie, lege ich sie einmal ab oder an den 30 verschiedenen Punkten genau die Passage aus der Strategie, die dann dafür relevant war, was dann geht, wenn das ein, wie sagt man dazu, so ein Dokument ist, wo die Abschnitte miteinander nichts zu tun haben, aber wenn die Abschnitte ineinander spielen, so du siehst es an einer Stelle und 5 Seiten weiter kommt dann die Ausnahme, dann hast du vollkommen verloren.
Aber auch diese Struktur wird zukünftig wahrscheinlich auch mit KI umso unwesentlicher sein, weil du wirst einfach alle Dokumente einfach ablegen und kannst dann mit verschiedenen KI-Lösungen sowieso drüber screenen, die dir dann helfen, die wesentlichen Passagen auszuheben. Diese Vorstrukturierung wird oftmals weniger bringen, aber das ist generell mein Ansatz. Ich strukturiere auch meine E-Mails nicht, weil einfach mein Ansatz ist, wenn die Zeit des Strukturierens mehr ist, als ich potenziell Zeit brauche, um die Sachen zu suchen, dann ist das Strukturieren kein sinnvoller Zugang.
Das werde ich mir mitnehmen. Danke. Die E-Mail-Flut, mit der habe ich auch zu tun, ja. Okay, so, was hast du noch zu sagen zum Thema KPI? Ich denke, wir haben jetzt schon relativ viel abgegrast. Zur endgültigen Lösung sind wir nicht gekommen, war aber vorher klar.
Mein Ansatz ist, grundsätzlich mal KPIs weiterdenken und mal neue KPIs schaffen. Ich habe generell den Zugang zu den meisten Themenfeldern einfach mal eine Entwicklung starten, als den großen Wurf zu schaffen. Also jetzt nicht an der ausgeklügelsten und mathematisch versiertesten Formel zu arbeiten, sondern wichtig einmal das Spektrum zu erweitern, diese Formeln zu erweitern und einfach ins Tun kommen und mal vielleicht über seine KPI-Struktur nachzudenken und sich zu überlegen, gibt es da vielleicht noch andere Bereiche, auf die ich besser achten kann oder die mir als Revisionsleitung helfen würden, das besser zu steuern oder mir als Prüferin oder Prüfer helfen würden, meine Arbeit besser zu repräsentieren. Und das war die Idee dahinter, mal so in verschiedenen Beobachtungszeiträumen und über verschiedene Perspektiven das Thema zu adressieren, als über diese eine Zentrale der Jahresprüfplanung. Also einfach mal loslegen.
Kein Wunder, dass du ein Start-up gegründet hast. Super. Okay, für alle, die zuhören, wenn Sie tolle Ideen haben, welche KPIs vielleicht noch besser wären, auf die wir jetzt noch gar nicht gekommen sind, welche man unbedingt weglassen sollte oder irgendwas dazwischen drin, dann bitte gerne kommentieren, entweder unter dem LinkedIn-Post vom Gerhard Schreihans dazu oder unter dem Post zu dem Podcast, den ich dann hoffentlich auch irgendwann mal in LinkedIn reinbekomme und auf meiner Webpage. Abschließend würde ich dir jetzt noch mal ein paar Fragen stellen, die viele meiner Gäste so bekommen.
Gerne.
Wie wichtig ist der Kommunikationsaspekt einer internen Revision?
Kommunikation ist ausgesprochen wichtig. Ich glaube, das sagen alle. Ich würde auch da hinzufügen, dass sie eben adaptiv sein muss. Also wir als Prüferinnen und Prüfer und in Führungsfunktionen der Revision müssen uns bewusst sein, mit wem wir gerade sprechen. Das heißt, ich muss mit einem Windows-Administrator oder einem Netzwerk-Administrator anders sprechen können, als ich jetzt mit einem Vorstand, einem Aufsichtsratsvorsitzenden spreche. Also als Sender muss man sich immer bewusst sein über seine Nachrichten und die entsprechend anpassen, dass sie beim Empfänger auch verstanden werden.
Okay. Wann agiert eine interne Revision souverän?
Ich glaube, wenn sie die Freiheiten hat, sich auf die Risiken zu konzentrieren, die sie aus sich selbst heraus oder aus Informationsquellen, die sie heranzieht, identifizieren kann und quasi die Freiheit hat, vom Vorstand und Aufsichtsrat so ausgestattet zu sein, diesen Risiken nachzufolgen. Ich glaube, dann ist man schon auf einem sehr guten, souveränen Weg.
Wie wichtig ist die Kollegialität einer internen Revision?
Also ich glaube, das Team ist alles und ich würde das sogar erweitern. Ich glaube, wir als Branche müssen uns da, glaube ich, auch deutlich mehr vernetzen, was in den Austausch treten betrifft. Weil ich glaube, die Dinge, auf die wir uns fokussieren, ich glaube, wir alle haben was davon, wenn in all den Unternehmen, die in unserem Wirtschaftsraum tätig sind, gute und effektive und effiziente Revisionen unterwegs sind, weil es einfach nur unseren gesamten Wirtschaftsraum stabiler und resilienter macht. Und ich glaube, deswegen sollten wir da stärker in den Austausch treten, weil wir bieten jetzt nicht den wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil, sondern wir sorgen dafür, dass quasi der gesamte Wirtschaftsraum entsprechend gut und solide wachsen kann. Und deswegen bin ich auch immer ein großer Advokat für all diese Formate, wie auch deins, sich da in den Austausch zu treten und Best Practices auszutauschen in den verschiedenen Communities, die man so hat, weil ich glaube, nur so können wir gemeinsam wachsen.
Bin ich voll dabei. Ich würde es tatsächlich auch noch egoistischer sehen, weil du hast ja vorhin die Fluktuation angesprochen. Wenn deine Revisionspartner kommen in dein Unternehmen und die hatten vorher richtig viel Stress mit der internen Revision, aus welchem Grund auch immer, dann wird deine Prüfung anstrengender sein, als wenn die ein gutes Verhältnis mit ihrer internen Revision hatten. Und da meine ich jetzt nicht Ja-Sagertum und so weiter, sondern die Art und Weise der Zusammenarbeit. War die auf Augenhöhe oder nicht? Und diese Vorurteile oder die Vorerfahrung wird immer mitgebracht. Mhm. Und deswegen halte auch ich das für wahnsinnig wichtig, dass wir uns austauschen. Weil, wenn man ehrlich ist, wir haben alle die gleichen Themen und die gleichen Probleme.
Auf alle Fälle. Eigentlich hätte der Punkt fast von mir kommen müssen. Als Österreicher und einem kleineren Land ist es sogar wahrscheinlicher, dass man sich zweimal über den Weg läuft.
Ja, gut. Das ist ja auch egal, ob man sich tatsächlich in der Revision zweimal über den Weg läuft oder ob der Revisionspartner wechselt. Das ist unterschiedlich. Aber du hast ja vorhin in dem Interview auch gesagt, dass jede interne Revision es etwas anders macht und ihr deswegen euren Beipackzettel habt. Genau das klarzumachen, bei uns läuft so. Ich glaube, je größer das Unternehmen ist, umso wichtiger ist das dann. Okay, wann ist eine interne Revision deiner Meinung nach wirksam?
Ich glaube, es hat viel wahrscheinlich mit dem Souveränitätsthema zu tun. Ich glaube, wenn sie frei agieren kann, auch in der Wahl der Risiken, die adressiert werden müssen und auch quasi in der Empfehlung der Maßnahmen. Und die Wirksamkeit der internen Revision hängt wahrscheinlich auch sehr stark damit zusammen, wie das Unternehmen die Rolle der internen Revision auffasst. Das heißt, sieht man die interne Revision als notwendiges Übel, die halt hin und wieder vorbeikommen und unangenehme Fragen stellen, oder sieht man das wirklich als Sparringpartner, mit dem man gemeinsam Themen diskutieren kann? Und da kann ich nur einen Prüfungspartner aus der Vergangenheit von mir zitieren, der hat immer gesagt, es gibt im Unternehmen nicht so viel andere Leute, mit denen man sich gewählt über ein Thema austauschen kann, weil üblicherweise alle im selben Bereich haben circa dieselben Schulungen, haben eh schon die gleiche Meinung und alle in anderen Bereichen verstehen oftmals zu wenig von dem Thema, dass ich mich jetzt quasi vielleicht auf einer Bereichsleiterebene gleichermaßen mit jemandem austauschen kann. Deswegen ist die interne Revision üblicherweise einer der wenigen Orte, wo ich jetzt Leute habe mit starken IT, Security, Compliance, Know-how, die dann doch nicht quasi die ganze Zeit in der gleichen Suppe geschwommen sind in dem Sinn. Und deswegen glaube ich, wenn man das schafft zu etablieren im Unternehmen, dass man ebenso ein vertrauenswürdiger Partner ist, der einem dabei unterstützt, seine Ziele zu erreichen, dann, glaube ich, erreicht man eben eine hohe Effektivität in der Umsetzung der Maßnahme.
Wie sieht die interne Revision in 10 Jahren aus?
Ich hoffe dynamischer. Ich hoffe, dass wir in vielen Punkten schneller werden. Ich hoffe, dass wir viele dieser bürokratischen Themen auf Tools auslagern können. Also viele von den notwendigen Übeln, die wir alle so haben, also Evidenzen gesichert abzulegen und gut zu strukturieren, dass wir das mit technologischen Lösungen schaffen. Und ich bin da, glaube ich, auch sicher, dass wir da auf einem guten Weg sind. Das heißt, dass wir uns viel mehr auf unsere eigentliche Kernaufgabe konzentrieren können. Das heißt, wirklich ganz fokussiert auf Risiken abzielen und da möglicherweise dann auch diese Revisionsprojekte vielleicht zu verkürzen zu können und gezielter, schneller zu Ergebnissen zu kommen und die entsprechenden Gremien informieren zu können. Also ich hoffe, dass quasi die Dinge, die an unserem Job auch Spaß machen, und das ist einfach über Risiken nachzudenken, um gute Empfehlungen abzugeben, dass wir einfach mehr Zeit dafür haben und weniger Zeit damit verbringen, Excel-Auswertungen da zu strukturieren und Evidenzen abzulegen und Checklisten auszufüllen und dergleichen.
Wie hoch war denn bei dir in der Vergangenheit der Doku-Anteil? Also wenn ich das jetzt alles so zusammenfasse unter Dokumentation?
Schon höher. Mein Ansatz war vor allem, das Verständnis bei meinen Prüferinnen und Prüfern dann zu schaffen. Nämlich die Idee war oftmals, ich dokumentiere ganz genau meine Feststellungen. Mhm. Mein Punkt war dann immer, ihr müsst viel genauer dokumentieren, warum etwas passt. Ihr müsst viel genauer die Sachen dokumentieren, wo ihr keine Feststellungen habt. Nämlich quasi die Aufsichtsorgane oder das Management kommt nicht zu den Dingen oder wir werden keine großen Probleme oder Fragen bezüglich unserer Effektivität bekommen für die Dinge, wo wir eh schon Feststellungen haben und gesagt haben, ja, das haben wir eh schon aufgezeigt, das funktioniert ja nicht, sondern wir kriegen ja viel eher Fragen bei den Themen, die wir als effektiv und effizient angesehen haben und die sich dann vielleicht nicht so herausgestellt haben. Und das sind die Punkte, wo ich dann eher dann immer, eine gut dokumentierte Feststellung ist schon nett, aber da ist ja schon die Feststellung und das ist ja schon die Nachfolgung danach. Also ich glaube eher, dass man sich auf die guten Sachen fokussieren soll und da war dann der Anteil höher, weil ich durch die starke Fluktuation, also früher, wo Revisorinnen und Revisoren lange Zeit in Unternehmen waren, da waren diese Personen schon greifbar. Ich glaube, ich habe es ein paar Mal in meiner Karriere gehabt, dass man wirklich eine Prüfung dann hatte von einer Person, die jetzt ausgetreten schon ist und nicht mehr greifbar war und wo dann Fragen kamen von der Aufsicht. Das ist einfach wahnsinnig schwierige Aufgabe, das dann entsprechend wiederzugeben ohne. Und das war auch jetzt nicht wirklich schlecht dokumentiert, aber es ist trotzdem, dass es dokumentiert ist, oftmals wahnsinnig schwierig, dass man dann alles end-to-end vom Risiko über das Prüfkonzept bis hin zu den einzelnen Ergebnissen dann nachvollziehen kann und dann untermauert mit den Evidenzen. Das ist so eine Riesenaufgabe. Und man muss auch sagen, in der schnelllebigen Zeit, eine Prüfung von vor 3 Jahren ist eh schon alt. Also da hat sich dann wahrscheinlich jetzt eh schon so viel getan. Da ist dann die Frage, was der Mehrwert dann überhaupt ist, die jetzt genau aufzuknüpfen. Mhm. Also da tut sich ja eh einiges.
Ich würde jetzt trotzdem gern noch eine Prozentzahl hören.
Ein Dokumentationsanteil, also quasi, wenn man den gesamten Prüfdurchlauf nimmt, wie viel Zeit für Dokumentation draufgingen? Mhm. 40-50 hätte ich gesagt, schon hoch.
Das ist auch die Erfahrung, die ich so gemacht habe. Ich habe mal bei einer Veranstaltung einen Vortrag gehört über eine Prüfung, wenn zum Beispiel Microsoft geprüft wird. Da hatten sich dann verschiedene Banken zusammengetan und die haben gesagt, okay, wir prüfen jetzt gemeinsam, keine Ahnung, MS Office oder irgendwas. Und da hat die irgendwie erzählt, wie das funktioniert und hin und her, war super aufwendig. Und da hatte ich dann auch gefragt, wie hoch ist denn da eigentlich der Dokumentationsanteil gewesen bei dieser Prüfung? Also wie viel konnte echt geprüft werden und wie viel Aufwand war diese ganze Koordination und hin und her und Datenraum und schieß mich tot? Und ich glaube, dass das über 80% waren. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich 80-90 oder sowas, aber ich kann mich nicht mehr gut dran erinnern. Aber irre, wenn man sich überlegt, eigentlich interessiert uns ja nur das Risiko. Mhm. Also diese 10-20%, die interessieren uns. Und das ganze andere drumherum, das ist alles nur Aufwand. Mhm. Und da frage ich mich echt, ob das nicht auch anders geht. Mhm.
Also die Tätigkeit der Gruppe kenne ich schon und ich finde diese Pooled-Audit-Idee ja eigentlich eine sehr, sehr gute, dass wir einfach sagen, wir als Finanzinstitute, wir tun uns zusammen und dann prüfen wir eines der großen Unternehmen gemeinsam. Das Problem, das diese Gruppe hat, ist, dass sie einfach nicht zum Outsourcing werden wollen. Und deswegen quasi organisiert die Gruppe nur quasi alle administrativen Themen, aber die Prüftätigkeit muss von jedem entsandten Prüfer, von jeder entsandten Prüferin eigenständig durchgeführt werden. Das heißt, man erhält einmal die Evidenzen werden quasi an alle verteilt und alle müssen sie reviewen. Dadurch hat man halt natürlich, man hat einen leichteren Zugang zu den Informationen. Der Effizienzgewinn in der Prüfungsdurchführung ist natürlich sehr gering. Und da ist natürlich dann das Thema, das du ansprichst, mit der Dokumentationsaufwand dann massiv, weil dass ich alles so ablege, dass jeder in dieser Gruppe das genau versteht und nachvollziehen kann. Und wenn man irgendwas findet, das dann eben auch an den Rest der Gruppe kommuniziert, ist natürlich dann ein Wahnsinn. Also ich verstehe das Grundproblem, das dahinter steht, warum das diese Gruppe so macht, aber ist natürlich schwierig. Schwierig, ja. Da nicht rein administrativ, nur mehr administrativ tätig zu sein.
Und ich kann auch den Anspruch der Aufsicht verstehen, dass sie sagen, hallo, ihr könnt nicht einfach irgendein IT-Tool nutzen, das ihr nicht geprüft habt. Also dafür habe ich jetzt auch keine Idee, wie man das lösen kann oder besser lösen kann. Ich will da nur den Punkt nochmal hervorheben, dass dieser Dokumentationsaufwand, Bürokratie, Ablageorganisation immens ist. Und wenn es da irgendwie tolle Tools gäbe, ich glaube, da würden wir uns alle super drüber freuen.
Wir arbeiten dran.
Ja, mach das mal. Was wünschst du der internen Revision? So uns als Branche, was wünschst du uns?
Weiterhin einen spannenden Job. Was ich uns wünsche, dass wir so ein bisschen vor die Lage kommen, dass wir oftmals ein bisschen weiter vorausschauen, was die Risiken angeht, dass wir weniger Standardprüfungen haben, sondern wirklich innovativere Prüfungen ansetzen können auf Themen, die dann vielleicht wirklich wichtig werden können. Also ein Thema, das ich in meiner Vergangenheit begonnen habe, war Knowledge Management im Unternehmen, weil wir einfach quasi aufgrund der Personaldaten erkannt haben, wir haben eine jüngere Gruppe an Personen mit starker Fluktuation und wir haben eine ältere Gruppe mit sehr wenig Fluktuation, die jetzt schon sehr nahe dem pensionsfähigen Alter kommen. Und dadurch war ein Thema mit Knowledge Management, auf das wir stark gepusht haben. Und das war natürlich der erste Instinkt, so naja, Knowledge Management, so ein vages Thema. Ja, okay, müssen wir das wirklich, gibt's da nicht? Wir müssen doch Anti-Money Laundering und Co. ist doch viel größer und Sanctions und gibt's doch viel größer. Und ich habe mich dann glücklicherweise durchgesetzt, dass ich gesagt habe, na, machen wir das ruhig mal. Und am Ende des Tages war es dann wirklich eine wertbringende Prüfung, weil das einfach einen größeren Planungshorizont hatte als diese unmittelbaren Probleme. Weil ich glaube, dass das, was wir da geschaffen haben, uns vielleicht in 5 Jahren dann den Kahn aus dem Dreck ziehen könnte, weil wir dann wirklich vielleicht noch Dokumentationen von früheren Themen hatten, von Personen, die möglicherweise nicht mehr da sind. Also ich glaube, das ist das, was ich uns irgendwie wünsche, dass wir vielleicht die Freiheit und die Möglichkeit haben, einfach größere Risiken ein bisschen breiter zu denken und dass wir nicht so eingeengt werden in diesem Korsett von, okay, jetzt hat man 60% Standardprüfungen, die den Prüfplan fressen, dann hat man irgendwie 40% und da muss man auch schon irgendwelche Sonderuntersuchungen oder irgendwelche Spezialfälle mit einbedenken, sondern dass sich das irgendwie verschiebt, dass wir es schaffen, 20-30% Standardprüfungen effizienter zu gestalten, um dann mehr Freiheiten zu haben, diese größeren, in die Zukunft gerichteten Themen zu adressieren.
Mehr Freiheit ist super. Wäre ich auch immer dabei. Klasse. So, Gerhard, jetzt ganz zum Schluss nochmal. Wo findet man dich, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte?
Also gerne auf LinkedIn. Ansonsten heißt mein Unternehmen Aubotics, also aubotics.com. Wir sind gerade dabei, unsere Website zu aktualisieren, dass auch unser Audit-Management-Tool oben ist. Ansonsten LinkedIn ist auf jeden Fall der schnellste Ort, wo man mich erreichen kann. Und ich freue mich immer sehr über jeglichen Austausch, weil das immer sehr befruchtend ist.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für dieses spannende Gespräch. Mir hat es auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Mir auch. Vielen Dank, Silvia.